D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Der Klick ist tot. Junge Menschen meiden Links.
Es lebe Push. Ist Social Media für Nachrichten inzwischen von gestern?
Das Ranking ist tot. Warum die Radioanalyse doch Sinn macht.
Das Ranking lebt. Warum Zitate für Medien wichtig sind.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
haben wir auf Twitter gefunden. Dort gab es unter dem Hashtag Mediaanalyse neben den zu erwartenden Jubelmeldungen vieler Radiosender auch ordentlich Kritik an der in dieser Woche veröffentlichten Ergebnisse der Medienanalyse 1/2015, wie es amtlich heißt, zu den aktuellen Radioreichweiten twitterte Martin Kleiner unter @kleinergag. Gratulation an alle PR-Abteilungen zur rekordverdächtigen Interpretation der Mediaanalyse. Das könnten sonst nur griechische Finanzminister. Genauso sieht es auch Florian Schwinn, alias Journalie. Er twittert bereits schon am Morgen einen Warnhinweis. Heute neues Falschgeld bei Mediaanalyse ab 9.30 Uhr. Verstärktes Schönreden.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ist ja schon so ein bisschen so. Zweimal im Jahr grüßt das Murmeltier. Jedes Mal, wenn die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse ihre aktuellen Radiozahlen veröffentlicht, dann laufen die PR-Abteilungen der Radiosender zur Höchstform auf. Öffentlich-rechtliche genauso wie private, finde ich. Klar, dass da beim Ende alle Gewinner sind. Die höchste Reichweite, die größten Zuwächse, die größten Einschaltquoten in der werberelevanten Zielgruppe und so weiter. Jeder ist irgendwo immer irgendwie der Beste. Dieses wiederkehrende Schauspiel ist schon amüsant, aber aufregen kann ich mich darüber nicht. Ich finde, die Medienanalyse liefert nämlich durchaus interessante Erkenntnisse über die Radionutzung und das vor allem über einen sehr langen Zeitverlauf. Man darf sich nur eben nicht von den Nebelkerzen der Radiosender in die Irre führen lassen und muss eben genauer hinsehen. So haben ja zum Beispiel in diesem Jahr in Bezug auf die absoluten Zuhörerzahlen eigentlich fast alle Sender verloren, was aber daran liegt, dass das Statistische Bundesamt nach der letzten Volkszählung die deutsche Bevölkerungszahl nach unten korrigiert hat. Außerdem, finde ich auch spannend, wurde für die MA erstmals auch vor allem junge Hörer über Mobiltelefone befragt. Das wiederum heißt aber nicht automatisch, dass die Hörerzahlen der jungen Wellen jetzt ganz nach oben geschossen wären. Also gilt bei der MA das, was auch sonst häufig gilt. Es kommt nicht auf die Überschriften an, sondern auf das, was zwischen den Zeilen steht.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das beobachtende Medienmagazin.
Dieses Thema liegt uns sehr am Herzen. Wie verändern sich eigentlich die Menschen, die Medien nutzen? Und wie können wir, die was mit Medien machen, davon lernen? Und wir wollen in dieser Woche über zwei Beobachtungen diskutieren. Die lassen sich vereinfacht gesagt so zusammenfassen. Der Klick ist tot, es lebe Push.
Klingt groß. Schauen wir mal, was wirklich dahinter steckt. Über beides ist in den vergangenen Tagen gut diskutiert worden. Ich würde sagen, Herr Pähler, fangen wir mal mit Teil 1 an. Der Klick ist tot. Da sage ich, oh. Ne? Links haben ja das Internet groß gemacht, ganze Geschäftsmodelle basieren mittlerweile drauf. Doch welchen Wert hat ein Link, wenn der nicht mehr genutzt wird? Dieses Phänomen ist anscheinend bei einigen ganz jungen Internetnutzern zu beobachten. Zumindest hat das Marcel Winacek aufgeschrieben. Er ist der Gründer von der Magazinseite Amy und Pink mit einer ganz jungen Zielgruppe. Also er muss es wissen. Und er hat in dieser Woche so eine Art Abrechnung von Facebook gepostet. Und er beschreibt da so ein bisschen, wie Medien im Würgegriff des Konzerns, des Netzwerks sind und so. Und ich würde sagen, so als Seitenbetreiber ist da natürlich auch eine gewisse Färbung zu beobachten. Aber da kann man ja mal gucken, was er sich mit dem Link angeschaut hat. Oder was er da beschrieben hat.
Ja, da sieht er nämlich ein ziemlich großes Problem, weil er sagt, Klicks auf Links, die sind bei der Jugend, also der ganz jungen Jugend, out. Klicks würden als, ich zitiere mal, eine Belastung, eine Zumutung, eine Zeitverschwendung gesehen. Ja, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, kann man sagen, das ist für Medien schon eine Entwicklung, die ist katastrophal.
Er hat sich dann auch in seinem Blogposting mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Ja, wie könnte so eine Lösung aussehen? Und die fällt dürftig aus. Zitat, einen Ausweg aus dieser Misere sehe ich nur darin, soziale Netzwerke strikt nicht mehr dazu zu nutzen, Inhalte des eigenen Mediums zu teilen. In Klammern, das machen wir doch andauernd. Womöglich geraten wir dadurch aber auch schneller in die Vergessenheit, als wir gucken können.
Wenn die Nachricht den Nutzer jetzt aber nicht mehr per Link erreicht, dann muss die Nachricht halt auf anderem Wege zum Nutzer. Und ein möglicher Lösungsansatz, das sind Push-Meldungen.
Ist ja auch heute so bei jeder Einmeldung. Da lassen Nachrichten-Apps verlockende Überschriften auf den Bildschirmen ihrer Smartphone-Nutzer aufblitzen, in der Hoffnung, den Leser auch in die App zum eigenen Nachrichtenangebot zu ziehen. Wie ist das bei dir, Herr Peller?
Ich glaube, ich bin so ein User.
Als Bosbach kam, dass er zurücktritt von seinem Amt als Ausschussvorsitzender, wie viele Apps haben es dir gemeldet?
Ich glaube 3.
Ja.
Oder vielleicht, ich weiß nicht mal, ich zähle das auch gar nicht. Ich bin immer so jemand, ich gucke dann ganz kurz dahin im Augenwinkel, was ist die Nachricht? Und ganz, ganz selten verfolge ich das weiter. Manchmal bin ich dann so oldschool, dass ich mir dann merke und das dann selber nochmal google.
Der Witz ist ja meistens, wenn die Push-Meldung ganz frisch ist, dann ist der Artikel ja noch nicht länger. Das ist ja mal so, dass immer als erstes das gepostet wird oder so. Aber das ist ja schon interessant. Push-Meldungen werden zurzeit in der Online-Nachrichtenbranche als große Chance wahrgesehen, damit die Leser mit Inhalten versorgt werden können. Allerdings nerven die auch. Warum? Das weiß Online-Journalist Martin Hoffmann. Er ist Head of Social Media bei der Welt und jetzt bei D-Radio Wissen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Martin, bevor wir mal über Push reden, lass uns nochmal über die Klick-Diskussion reden von Amy und Pink, die da ausgelöst wurde. Der Klick sei jungen Leuten ja nicht mehr spannend. Was sind deine Gedanken dazu, als du das gehört hast?
Also ich habe den Artikel selber nicht gelesen, weil ich meistens einen relativ weiten Bogen um Amy und Pink mache. Aber ich
meine, du hättest ja auch auf den Link klicken müssen, das wäre ja schon.
Ja, eben genau. Ich bin wahrscheinlich genau die Zielgruppe. Nee, ich glaube, da ist tatsächlich was dran, aber ich sehe die Ursachen tatsächlich eher ein bisschen anders. Also ich denke vor allem, dass das ein technisches Problem ist, also dass ganz viele Medienunternehmen oder Blogs oder wer auch immer einfach vor allem ein Problem mit Ladegeschwindigkeiten auf den Seiten hat und dass deswegen dieser Klick, den man machen muss, um zu einem Inhalt zu kommen, eben als so nervend wahrgenommen wird. Und genau das führte dann letztendlich auch dazu, dass soziale Netzwerke wie Facebook oder Snapchat sagen, okay, dann versuchen wir die Leute bei uns in der Plattform zu halten, weil wir haben die Technologie und wir wissen, wie man Ladezeiten gering hält.
Das finde ich auch eigentlich ganz spannend, weil eigentlich ist es ja so, aktuell ist es ja so, dass man nicht unbedingt schon vorher sieht, ob das, was ich jetzt draufklicke, ein Instant Article bei Facebook ist oder eine externe Seite.
Naja, ein bisschen sieht man es im Moment schon noch. Also wenn man so ein Instant Article quasi im eigenen Newsfeed hat und das geht ja im Moment nur auf iOS, Geräten und in der Facebook-App, dann hat man so Vorschaubilder, die sich leicht bewegen. Und daran merkt man dann im Moment noch einen Unterschied zu einem herkömmlichen Link. Wie lange das so sein wird, keine Ahnung, weil irgendwann, wenn das jeder macht, dann fällt auch das nicht mehr auf. Und für den Nutzer wird dann letztendlich so zumindest nicht mehr auf den ersten Blick erkennbar, ob er tatsächlich innerhalb der Plattform ist oder auf eine externe Website geleitet wird. Die Frage, die sich dann stellt, ist das überhaupt relevant?
Dann lass uns doch jetzt mal über das Thema Push sprechen und über einen Artikel, den du nicht nur gelesen hast, sondern auch selbst geschrieben auf deinem Blog mrtnh.de. Hast du dich mit dem Thema Push auseinandergesetzt und gesagt, das Thema nervt, Push nervt. Wieso nervt dich Push?
Ich glaube einfach, dass im Moment Push tatsächlich einfach so ein Mittel ist, was von vielen Medienunternehmen nach dem Gießkannenprinzip verteilt wird. Also es wird einfach wahllos gepusht, da habe ich sehr oft den Eindruck. Es wird sehr viel gepusht, es wird werden Dinge gepusht, die nicht unbedingt nach klassischen Nachrichtenkriterien einen Nachrichtenwert haben, einfach um mit allen Mitteln zu versuchen, die Leute auf die eigene Website zu locken. Das funktioniert einfach deswegen natürlich im Moment halbwegs gut, weil die Click-Through-Rates, also Raten der Leute, die letztendlich die Push-Mitteilung öffnen, relativ hoch sind und auch immer noch auf einem konstant hohen Level bleiben. Aber in diesem, wenn wir darüber reden, dass Smartphones immer wichtiger werden und dass immer mehr Apps oder mobile Dienste auch Push-Mitteilungen anbieten, wird es natürlich immer schwieriger für Medienunternehmen, da überhaupt wahrgenommen zu werden, wenn sie es nicht schaffen, tatsächlich auch für den einzelnen Nutzer in irgendeiner Form relevant zu sein.
Hast du eine Vermutung, warum das Prinzip Gießkanne angewandt wird? Also fehlt da so ein bisschen die Fantasie oder ist das einfach noch so jung, dieser Verbreitungsweg, dass da so ein bisschen der Erfahrungswert fehlt?
Ich glaube, es wurde einfach noch gar nicht so richtig als ein Problemfeld erkannt. Push-Mitteilung gibt es ja nun tatsächlich schon eine Weile und es gibt es ja mittlerweile nicht mehr nur auf Smartphones, sondern irgendwie es gibt auch sowas wie Browser-Push und sowas. Und ich glaube ganz oft, dass das einfach so in der internen Entwicklungs-Roadmap was für ein neues Feature programmieren wir, ganz oft nicht ganz weit oben steht, sondern da wird dann eher häufiger mal drauf gesetzt, dass es noch ein bisschen Eye-Candy gibt für die Desktop-Version einer Website oder dass man vielleicht irgendwie noch ein cooles Feature für ein Storytelling-Projekt hat. Aber die Push-Mitteilung an sich ist tatsächlich oder funktioniert sehr oft immer noch nach dem Grundprinzip, wie sie auch schon vor ein paar Jahren funktioniert hat. Da gibt es nicht wirklich Weiterentwicklung.
Aber wie könnte denn Push richtig gut werden?
Na, ich glaube, mittlerweile ist es ja tatsächlich möglich, sehr, sehr viel zu tracken, was Nutzer machen. Sprich, man kann Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf Themenvorlieben. Also wenn ein Nutzer in einem halben Jahr 10 Eilmeldungen mit den Fußball-Bundesliga-Ergebnissen gekriegt wird oder damit, dass der FC Bayern München deutscher Meister ist und er macht davon keine einzige auf, dann sollte das für mich eigentlich schon als Medienunternehmen ein Hinweis sein, okay, da ist vielleicht ein Nutzer, der interessiert sich für das Thema nicht und ich versende dann einfach auch keine Push-Mitteilung mehr, die dieses Thema angeht, es sei denn, sie hat tatsächlich eine extreme Fallhöhe, also wirklich einen sehr, sehr hohen Nachrichtenwert.
Martin, wie waren denn eigentlich die Reaktionen auf deinen Blogartikel auf mrtnh.de? Hast du da in der folgenden Debatte dir noch Anregungen geholt?
Also es war erstmal so, dass ich den Eindruck hatte, dass es grundsätzlich sehr, sehr viel Zustimmung gab dazu, weil ich von vielen Leuten, vor allem über Twitter, die Rückmeldung gekriegt habe, dass das tatsächlich ein wunder Punkt ist bei vielen Medienunternehmen. Ein paar haben dann auch gesagt, okay, wir nehmen das tatsächlich auch als Anregung vielleicht mal mit ins eigene Haus und gucken mal, ob wir da vielleicht irgendwie was bewegen können. Aber einige haben halt auch gesagt, okay, es ist wahrscheinlich tatsächlich nicht unbedingt so einfach, das technisch umzusetzen und deswegen wird sich da wohl auf absehbare Zeit nichts ändern.
Trotzdem, was glaubst du, welches Potenzial wird Push als Medium zur Verbreitung von Geschichten mal haben? Vielleicht mal wichtiger als, ich sag mal, Links, die hatten wir vorhin schon bei Facebook oder Twitter heute sind?
Also ich glaube, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Also Push ist ja letztendlich auch eine Benachrichtigung und ein Link ist ja letztendlich ein Verweis, der dich irgendwo anders hinführt. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Meiner Meinung nach ist aber gerade, wenn wir über Zeiträume von mehreren Jahren reden, auch ganz klar, dass wir immer mehr auch von Monitoren umgeben sein werden, von Oberflächen, die berührbar sind, mit denen man interagieren kann. Da möchte ich jetzt nicht den sehr oft zitierten vernetzten Kühlschrank irgendwie zu Rate ziehen, aber die Entwicklung geht ja ganz klar dahin. Und auf all diesen Oberflächen wird es in irgendeiner Form Benachrichtigungen geben. Es wird in irgendeiner Form Mitteilungen geben, die das Gerät, Medien, unsere Freunde oder wer auch immer an uns macht.
Den twitternden Kühlschrank, den hatten wir schon lange nicht mehr. Also den taucht ja sonst immer nur zu IFA auf. Also schön, dass da jetzt auch mal wieder Thea bei uns zu Gast ist. Aber da überfrage ich mich so, wie könnte sich denn eigentlich auch so die Rolle, wie wir in so einem Newsroom arbeiten, als Leute, die was mit Medien machen, verändern? Also kannst du dir vorstellen, dass da ganz neue Rollen entstehen von Aufgaben, die zu bewältigen sind?
Naja, ich habe so ein bisschen überspitzt in meinem Blogpost auch davon gesprochen, dass es sowas wie einen Head of Push braucht, also analog zu meinem eigenen Jobprofil, Head of Social Media, jemanden, der sich dann im Prinzip nur um Push-Mitteilungen kümmert, um die technische Weiterentwicklung und der da ein Auge drauf hat, dass eben die Nutzer nicht zu sehr genervt werden. Natürlich ist das letztendlich auch eine Frage, die wir uns ja irgendwie im Online-Journalismus nicht nur heute stellen, sondern irgendwie immer wieder stellen müssen, weil sich die Entwicklung einfach so rasant beschleunigt, es immer wieder neue Technologien gibt, es immer wieder neue Dinge gibt, auf die wir uns einstellen müssen und solche Head-Offs irgendwas, also Head of Social Media oder Head of Push sind ja ganz oft auch so ein bisschen Übergangsphänomene, einfach um einer bestimmten Entwicklung einfach einen höheren Stellenwert zu geben, einfach um da vielleicht auch in eine Redaktion reinwirken zu können, dass da vielleicht mehr Sensibilität kommt. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass irgendwann das vielleicht mal jemand so ein Jobprofil machen kann, vielleicht übernimmt es aber auch einfach ein Algorithmus.
Was glaubst du, wie sehr müssen auch die unsere Medienunternehmen noch technisch auch nachrüsten, nur so ein Head of Push dahin zu setzen? Reicht ja nicht, der braucht ja auch irgendwie Handwerkszeug.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich das größere Problem, dass da ja an dieser Schnittstelle zwischen Journalismus und Technik immer noch ganz oft großes Unverständnis für die jeweils andere Seite herrscht. Und ich glaube, dass da beide Seiten viel, viel mehr noch aufeinander zugehen müssen und gucken müssen, okay, welche Möglichkeiten haben wir, um einfach Push noch viel, viel mehr für jeden Einzelnen nutzbar zu machen. Man kann ja auch über solche Dinge wie Customized Push nachdenken, also tatsächlich Push-Mitteilungen, die abhängig sind von zum Beispiel der Geoposition des Nutzers oder Push-Mitteilungen, die abhängig sind davon, auf welchen Artikeln einer Seite zum Beispiel er sich zuletzt bewegt hat. Also da sind sicherlich technisch ganz, ganz viele Dinge möglich, aber man muss sie eben auch zulassen und vor allem sollte man nicht als Journalist den Fehler machen, das so abzutun und zu sagen, okay, da kümmert sich die Technik drum, sondern letztendlich brauchst du da immer zwei Seiten, die irgendwie Hand in Hand gehen.
Genau, ich habe Personal Push, der Begriff kommt mir gerade irgendwie in den Kopf, das wäre ja noch spannend. Aber lass uns mal gucken, Herr Perl und ich starten nachher in der Show hier noch einen kleinen Sommer-Crash-Kurs für so ganz aktuelle so Medienphänomene, wollen wir so ein bisschen ein paar Erfahrungswerte in den kommenden Wochen immer austauschen. Und ich weiß nicht, ob wir da nicht schon über den Push des kleinen Mannes reden, nämlich über WhatsApp für Medienhäuser. Da wollen wir nachher noch so einen kleinen Praxisausflug machen. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr das? Läuft's gut? Oder ist das eher ein schwieriges Thema?
Also wir haben tatsächlich mal testweise einen Monat mit N24 WhatsApp genutzt und haben da festgestellt, wie das ganz, ganz viele auch mittlerweile festgestellt haben, dass WhatsApp eigentlich tatsächlich nicht unbedingt geeignet ist, um eigene Inhalte zu verbreiten, sondern eher als ein Konversationsmedium geht. Wir haben es da auch tatsächlich sehr, sehr gut aus meiner Sicht geschafft, in diese Individualkommunikation reinzukommen. Also wir waren zum Beispiel mit unserem N24-Account in der Gruppe einer Schulklasse drin, wo uns dann tatsächlich mal jemand die Hausaufgaben abfotografiert hat und zugeschickt hat per Foto. Und wir haben dann schnell die Hausaufgaben hier gelöst im Newsroom und ein Foto zurückgeschickt und natürlich ziemlich gutes Feedback dann darauf gekriegt. Aber wie gesagt, im Moment sind ja die Tools, die von WhatsApp angeboten werden, noch nicht so gut, dass man das wirklich hochskalieren kann. Deswegen ist es im Moment sehr, sehr aufwendig und für uns gerade aktuell nicht wirklich ein sehr, sehr großes Thema.
Martin Hoffmann liest seinen Beitrag zum Thema Push-Meldung auf mrtnh.de. Er ist Head of Social Media bei der Welt und war hier zu Gast bei Was mit Medien. Schönen Abend noch.
Danke, ebenso. Ciao.
Wir beschäftigen uns jetzt mit Rankings.
Das finde ich gut, mit der Media-Analyse für Radiosender nochmal.
Nein. Wobei, also man muss ja schon sagen, aus Sicht von D-Radio Wissen war das ja super.
Ja.
Denn wir waren ja zum allerersten Mal überhaupt dabei. Das gab's nämlich noch nie, dass ein Radiosender, der nicht per UKW, sondern ausschließlich digital gehört wird, in der Media-Analyse auftaucht. Yes!
Ja, das ist gut. Aber dann, welches Ranking hast du uns mitgebracht, womit wir uns dann jetzt näher beschäftigen wollen?
Das Zitate-Ranking deutscher Medien. Also quasi, wie häufig sind Medien von anderen Medien zitiert worden? Und ganz vorn dabei, dreimal darfst du raten, die Bild-Zeitung.
Und das ist natürlich auch ganz interessant, gerade dieses Zitieren kennt man ja, zum Beispiel unser Schwesterprogramm, der Deutschlandfunk, der hat ja, sagt ja auch mal, sagte im Deutschlandfunk. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, womit die dann auch gerne werben, dass dann doch auch wegweisende Informationen auch dort im Programm zu hören sind. So, das finde ich ganz interessant eigentlich. Aber da müssen wir uns nochmal genauer anschauen, warum das eigentlich für Medien wichtig ist, wo man in diesem Ranking steht. Das weiß Oliver Plauschinat. Er ist von Press Relations. Das ist die Agentur, die das Zitate-Ranking für das erste Halbjahr zusammengestellt hat. Und die aktuellen Zahlen sind seit ein paar Tagen draußen. Und jetzt ist er live bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend zusammen.
Ja, lassen Sie uns mal einen kurzen Blick auf die Auswertung des aktuellen Zitate-Rankings werfen. Wer ist denn so mit ganz vorne dabei?
Ich glaube, an der Spitze gibt es wenig Überraschungen. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, also Bild-Zeitung ganz weit vorne. Dann unter den Top 3 weiter die Süddeutsche Zeitung, das verwundert auch nicht. Und dann natürlich auch der Spiegel. Das sind, wie gesagt, im kompletten Ranking die Top 3 Medien.
Gibt es denn aber auch Überraschungen?
Ja, Überraschungen finde ich, wenn man sich jetzt mal anschaut, das sind ja alles sogenannte Leitmedien oder überregionale Medien, wenn man sich die regionalen Tageszeitungen mal anschaut näher. Das verwundert jetzt zum Beispiel nicht, dass der Tagesspiegel als Hauptstadtmedium letztendlich führend ist, auch die Rheinische Post die, in NRW, aber was sehr, sehr auffällig ist, dass es auch kleinere Titel immer wieder schaffen und auch stabil schaffen, wirklich häufig zitiert zu werden. Also das ist die Passauer Neue Presse zum Beispiel und die neue Osnabrücker Zeitung. Also das ist wirklich in der Tat auffällig. Wir machen das Ranking seit 2004 und diese beiden ja doch eher kleineren Titel sind immer wieder unter den Top. Regionalen Tageszeitungen.
Wie schaffen die das, dass die Kleinen sich sozusagen, sag ich mal, auch ein bisschen dem Spiegel oder der Bild das Wasser abgreifen können im Ranking?
Ja, abgreifen jetzt letztendlich nicht, wenn man die Quantität anschaut. Man muss einfach sagen, das ist vielleicht auch wirklich eine eine gute Arbeit, also dass sie wirklich auch es schaffen, immer wieder auch sehr exklusiv eben zu berichten halt. Darum geht es ja auch letztendlich im Ranking. Also wir messen ja mehr oder weniger das Thema exklusiv. Also wie weit schafft es wirklich ein Medium, vor anderen Medien zu publizieren, bestimmte Stories, ein Interview. Also sie sagten ja gerade laut einem Bericht aus dem Spiegel oder einem Interview der Süddeutschen Zeitung, ich denke einfach mal wirklich auch gute Arbeit, eben entsprechend, was das ganze Thema exklusive Inhalte anbelangt.
Kann man denn sagen, obwohl das eigentlich ja eine quantitative Erhebung ist, die Sie da machen, dass es eigentlich das Ergebnis doch eine qualitative Aussage hat über die jeweiligen Medien?
Ja, das geht um das geht es letztendlich. Es geht eigentlich im Endeffekt die Aussage, auch wenn es rein quantitativ ist. Also ich meine, es geht ja wirklich darum, wie weit greifen wirklich andere Medien auf Stories, auf Inhalte zurück, die die anderen auch wirklich exklusiv eben entsprechend gebracht haben. Also als allererstes Medium. Und das ist natürlich auch eine qualitative Aussage über die Qualität auch letztendlich der Redaktion. Ich meine, am deutlichsten wird es beispielsweise, auch wenn Sie von Überraschungen sprachen, dass NDR beispielsweise so weit vorne abschneidet und auch der WDR. Und das ist gar nicht verwunderlich, weil NDR, WDR als auch Süddeutsche Zeitung haben letztendlich ja einen gemeinsamen Rechercheverbund gegründet, wo es wirklich darum geht, exklusive Meldungen als erstes eben zu recherchieren und auch zu veröffentlichen. Daran erkennt man letztendlich auch tatsächlich auch, wie gut letztendlich redaktionell gearbeitet wird.
Und haben Sie sich auch angeschaut, wie die Zitate unterschiedlich in den einzelnen Gattungen behandelt werden, wenn man jetzt mal Print, Online, Radio, Fernsehen vergleicht?
Also Sie meinen jetzt, wir werten ja nicht nur Printmedien, Zitate in Printmedien aus, sondern auch in TV-Sendungen. Bezieht sich die Frage darauf? Wie kann ich die Frage verstehen?
Also gibt es da so Unterschiede bei, dass man irgendwie sagt, so besonders viel wird Print zitiert oder besonders viel auch online oder Radio, Fernsehen? Gibt es da Unterschiede oder wird das alles sehr gleichberechtigt zitiert?
Ja, also ich sag mal, rein mengenmäßig ist natürlich online weit vorne. Also online, also in den Online-Medien wird sehr häufig dann eben entsprechend zitiert, in anderen Medien halt. Und davon profitiert beispielsweise bei unserem Ranking überproportional vor allen Dingen die Bild-Zeitung. Das kann man schon sagen, halt, dass die Bild-Zeitung vor allen Dingen sehr häufig in Online-Medien aufgegriffen werden, während zum Beispiel der Spiegel sehr stark eben in Printtiteln vertreten ist.
Was können denn eigentlich jetzt die Redaktionen, die sich jetzt wiederfinden, mehr oder weniger weit vorne in ihrem Ranking, quasi daraus für sich mitnehmen? Also können die daraus Dinge für ihre eigene Arbeit ableiten vielleicht sogar?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, viele Redaktionen arbeiten mit sogenannten Vorabmeldungen. Das heißt, die dann auch gerne vorab an auch andere Redaktionen verschickt werden. Und ich weiß halt von Medien, die mit uns zusammenarbeiten, dass sie natürlich diese Ergebnisse auch einfach nutzen, um zu schauen letztendlich auch, welche Vorabmeldungen von unterschiedlichen Ressorts auch eben abgedruckt werden. Das heißt also Ressort Kultur, Politik oder Sport. Also dass man da auch in der Tat so ein bisschen dieses Thema Vorabmeldungen dann auch nachjustieren kann.
Ah, das ist ganz interessant. Also sozusagen die ganzen Medien, die wissen, da erscheint was Spannendes, dann schickt man das schon mal vorher rum, so nach dem Motto, guckt mal, da lohnt es sich hinzuschauen, vielleicht könnt ihr das zitieren?
Genau, so sieht es eigentlich aus, dass so bestimmte Medien wirklich, also Spiegelvorabmeldungen sind ja beispielsweise auch bekannt, dass dann auch wirklich auch Redaktionen hingehen und da schon tatsächlich auch die Story aufgreifen oder das Interview.
Und wenn ihr jetzt neugierig seid und mal schauen wollt, ob so eure vertraute Zeitung, auf welchen Platz die da vielleicht dann auch tatsächlich ihren Niederschlag gefunden hat, wir haben euch das Zitate-Ranking auch verlinkt. Wenn ihr auf die Radio Wissen, auf die aktuelle Sendung von Was mit Medien geht, da könnt ihr das dann nachschauen auf deradiowissen.de. Und zusammengestellt wurde das Ganze von Press Relations und deren Chef Oliver Plauschinat hat uns das Zitat-Ranking erstellt. Danke für die Auskünfte.
Bitte und schönen Abend noch.
Hier ist Was mit Medien, das unterstützende Medienmagazin. Herr Pähler, ich habe ein Audiorätsel
für dich. Oh, da muss ich jetzt zuhören.
Und ich wette, du schaffst es nicht innerhalb von 10 Sekunden zu erraten, wenn du diese Beschreibung eines Landes hörst, um welches Land es sich handelt.
Da wette ich dagegen.
Ja? Mhm. Wir werden es jetzt mal ausprobieren. Hör mal. Und zwar muss ich nochmal kurz hier ein Video laden. Und dann können wir uns das nochmal anhören. Und bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wie gut bist du eigentlich so damals in Erdkunde gewesen?
Ach, ganz gut. Hatte ich als Abiturfach.
Also, oh, ja gut, da hätte ich dir vielleicht eine schwierige Wette raussuchen sollen. Aber mal gucken, wie lange du brauchst. Und jetzt, hier ist das Video. Top, die Wette gilt ab jetzt. Und Herr Peller, welches Land ist es?
Wenig junge Menschen.
Waren die 10 Sekunden schon rum?
Atomkatastrophe.
Atomkatastrophe, Japan.
Richtig! Wie viele Sekunden waren es?
7?
Ja, das hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch,
Herr Peller. Ja, kleine Wohnverhältnisse.
Werden wir weiter rein.
Eins der Länder mit der höchsten Lebenserwartung. Sushi. Ich glaube eher, das sind so diese ganzen Klischees, die wir wahrscheinlich sofort alle in den Kopf bekommen, wenn man irgendwie an Japan denkt.
Tja, Herr Peller. Ich hätte gedacht, erst beim Stichwort Japan hättest du gewusst, dass es dann tatsächlich
Ja, aber ja. Atomkatastrophe war, aber das ist ja auch quasi irgendwie leider fast schon synonym. Auch, ja, irgendwie.
Ja. Ja. Das stimmt natürlich. Aber weißt du viel über Japan?
Eigentlich nicht. Ich habe gerade gedacht, als sie in dieser Umfrage Sushi sagten, das hätte ich jetzt auch gesagt, ich kenne auch noch Mangas. Und man kennt irgendwie auch Japan für die Elektronikhersteller. Ne? So hier damals, Sony, hatte ich einen Walkman. Es kommt auch aus Japan. Und ich habe immer schon eine Canon oder Canon oder wie auch immer man das ausspricht. Jetzt habe ich ein bisschen Werbung hier gemacht. Das ist sowas verbinde ich damit. Aber sonst, und Essstäbchen.
Und ich weiß irgendwie so, dass ich das Land irgendwie faszinierend finde, aber ich weiß nicht warum. Zwei Personen, die ihr hier aus Was mit Medien kennt, weil wir sie euch schon mal vorgestellt haben, die wollen uns Japan jetzt noch näher bringen. Das sind Steffi Fetz und Lisa Altmaier und sie haben sich nämlich Japan für ihr neues Projekt ausgewählt.
Ah, ich erinnere mich. 2013 sind die beiden jungen Journalisten nämlich nach Brasilien gereist für ihre Reportagen und dann haben wir nochmal mit ihnen gesprochen, weil sie nämlich im letzten Jahr nicht so weit weg, aber irgendwie trotzdem spannende Reise, durch Deutschland gereist sind.
Und jetzt steht eben ihr nächstes Ziel fest, Japan. Crowdspondent heißt das Projekt, unter dem diese Reisen stattfinden. Und ich finde es total spannend, wie sie dort erst für ihr Projekt werben, Geld einsammeln und dann den Journalismus, der dann möglich ist, mit dem Geld dann auch tatsächlich wieder zurückliefern. Und da das schon zweimal super gut geklappt hat, haben wir gesagt, das ist toll, dass sie es jetzt noch ein drittes Mal versuchen. Und da ich auch noch mehr über Japan erfahren möchte, wollen wir euch dieses Projekt nochmal genauer vorstellen.
Deswegen reden wir jetzt mit Lisa Altmaier von den Crowdspondents. Hallo Lisa.
Hallo.
5.000 Euro sollen es ja in den knapp noch 2 Wochen werden. Wie sieht es denn aus momentan?
Also momentan sind wir bei 1.653 Euro.
Oh, da braucht ihr also noch ein bisschen? Also da ist gerade mal so ein halbes Flugticket drin, oder?
Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Also ich bin ganz optimistisch, aber ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung von der Crowd.
Ich meine, letztes Mal ja, gab es die Deutschlandreise. Warum diesmal Japan?
Na, Japan ist so ein typisches Land, das eine Zeit lang ganz krass in den Medien war. Also damals bei Fukushima, ihr habt es ja eben auch schon erwähnt, und dann irgendwie so ein bisschen verschwunden ist. Ihr kennt es ja vielleicht, es ist in der Auslandsberichterstattung oft so, dass verschiedene Länder miteinander konkurrieren und eine Zeit lang hört man dann aus einem Land ganz, ganz viel und dann ist es auf einmal weg. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich jetzt mittlerweile in Japan so los?
Das heißt, wenn es klappt, und davon gehen wir fest aus, und ihr nach Japan reisen werdet, was habt ihr vor? Wisst ihr das schon?
Naja, so ganz genau wissen wir es noch nicht, weil bei uns ist es ja so, dass unsere User, unsere Zuschauer uns die Themen zuschicken. Also jeder kann uns Fragen stellen, kann uns Ideen schicken und wir recherchieren dann in Japan genau das, was die Crowd von uns möchte.
Und wenn man jetzt quasi in euch investiert, also beim Crowdsourcing mitmacht, da ist es ja so, dass man nicht nur die Fragen auch loswerden kann, sondern den Journalismus natürlich dann auch zurückbekommt, das Ganze sich via Netz anschauen kann. Aber wenn man ein bisschen mehr beim Crowdsourcing finanziell unterstützt, dann gibt es ja auch noch so kleine Goodiebags. Was habt ihr euch denn da diesmal überlegt?
Also wir haben unsere Crowdspondent-Jutebeutel, die haben wir letztes Jahr schon für die Deutschland-Tour drucken lassen von einer Münchner Siebdruckerin und die hilft uns auch dieses Mal. Dann bringen wir auch Essstäbchen mit und zum Beispiel Recherche-Souvenirs von unseren Recherchereisen. Also das sind so ein paar Gimmicks, die wir für die Unterstützer haben.
Jetzt soll es ja die dritte Recherchereise werden. Was habt ihr euch denn so überlegt? Was wollt ihr vielleicht anders machen als bei Reise 1 und 2?
Also bei Reise 2 haben wir sehr, sehr viele Videos und Texte veröffentlicht. Ich glaube, dass dieses Jahr ein bisschen weniger sein wird und dafür ein bisschen tiefgründiger. Das wollen wir zumindest versuchen. Also letztes Jahr hatten wir einen sehr, sehr hohen Output und da war es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu schnell erzählt. Und diesmal haben wir uns vorgenommen, dass wir an einigen Stellen einfach noch ein bisschen tiefgründiger recherchieren.
Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr, also oft ist es ja so bei solchen Projekten so, man macht es einmal und wenn es dann schon eine Fortsetzung gibt, ist das häufig ein bisschen was Besonderes. Aber jetzt sagt ihr, okay, wir wollen es jetzt sogar zum dritten Mal machen. Was fasziniert euch an diesem Projekt?
Ja, ich glaube, wir sind ein gutes Team. Also Steffi und ich verstehen uns total gut. Wir arbeiten total gerne zusammen. Dann ist es natürlich großartig, mit den Zuschauern und Lesern so eng zusammenzuarbeiten. Also das haben wir in unseren normalen Jobs so auch nicht, dass wir wirklich direkt auf alles, was wir machen, Feedback bekommen und gar keinen wirklichen Chef haben, beziehungsweise dass die Crowd der Chef ist. Das ist, glaube ich, das Coole. Und ja, und es ist einfach immer total aufregend, weil man gar nicht weiß, was passiert. Also wir sind ja erstmal total ahnungslos unterwegs und die Leute sagen dann so, jetzt mach das, mach das, mach das. Und das ist halt das Spannende einfach.
Habt ihr eigentlich auch schon sowas wie so eine Stammcrowd? Also auch jetzt bei den Unterstützern, die sich jetzt schon bereit erklärt haben, sind da auch wieder welche dabei, die schon bei der Deutschlandtour und der Brasilientour auch unterstützt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon so einige, wir nennen sie manchmal Hardcore-Fans, die dann auch wirklich alles kommentieren, was wir machen und alles weiter verbreiten und immer voll dabei sind. Es gibt auch einen Fan zum Beispiel, der selbst eine digitale Karte gebaut hat, wo man sich alle unsere Stationen angucken kann. Die haben wir auch auf unserer Seite verlinkt, die Karte. Also es gibt da schon einige, die sehr, sehr ambitioniert dabei sind und uns auch total unterstützen. Das ist echt toll.
Und wir begleiten euer Projekt auch super gerne weiter, weil ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil ihr sagt, das ist auch cool. Mich interessiert mehr über Japan. Ich hätte sogar eine Frage, die Lisa und dann die Steffi zusammen auch recherchieren könnt. Dann geht auf crowdspondent.de. Dort gibt es auch nochmal alle Infos zur Aktion. Haben wir auch verlinkt auf dieradiowissen.de. Lisa, danke für die Einblicke, die du uns gegeben hast.
Euch auch vielen Dank.
Herr Peller, mach doch mal gerade kurz weiter. Ich muss hier noch mal kurz eine Nachricht zu Ende abschicken.
Sommer, das hört sich ja erstmal an, als würde man sich auf die faule Haut legen und überhaupt gar nichts tun. Wer uns kennt, weiß, so sind wir nicht. Wir ticken da anders. Wir wollen quasi auch das nicht vorhandene Sommerloch nutzen, um es mit Lerneffekten und positiven Inhalten aufzuladen und einfach euch mal Dinge noch an die Hand zu geben, die nützlich sind. So,
yes.
Nicht so theoretisches Rumgelabere, wie ihr das vielleicht woanders gewohnt seid, sondern ganz praktisch. Habe ich jetzt das irgendwie falsch überbrückt? Nein, ich glaube, ich habe es ganz gut hingeleitet dahin, wo wir.
Ich habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich musste gerade noch kurz zwei WhatsApp-Nachrichten beantworten.
Aber damit sind wir ja schon im Thema.
Tatsächlich. Wir
tatsächlich.
Wollen heute nämlich nochmal über WhatsApp sprechen. Da haben wir nämlich vor einigen Monaten ja hier in Was mit Medien schon drüber berichtet. Ich glaube sogar mehrfach über die Faszination, die bei diesem Dienst liegt, die Möglichkeiten. Wir haben ja schon mit Schweizer Kollegen gesprochen, mit dem Konrad Weber zum Beispiel, auch dass viele Radiosender das einsetzen. Und da gab es eine gewisse Faszination, aber auch Unsicherheit, wie man das richtig einsetzen kann.
Ich finde gerade das Thema Unsicherheit ist ganz schön groß zu spüren gewesen. Ne? Also irgendwie, man hat so nicht nur im Gespür gehabt, sondern man weiß es auch, kann das ja an Nutzerzahlen ablesen etc., dass das echt ein großes, wichtiges Ding ist. Aber ich hatte immer so den Eindruck, so richtig den Dreh raus, wie man das jetzt wirklich nutzt und auch als Medienanbieter für sich da einen Benefit rauszieht, hat noch keiner so richtig. Das war so vor ein paar Monaten so eine ganz diffuse Lage irgendwie, finde ich.
Ja, und was macht man da? Ausprobieren. Also das ist meine Devise, einfach mal ausprobieren, gucken, wie es funktioniert, ob es läuft oder nicht läuft. Und ich habe das tatsächlich mal ausprobiert.
Okay.
Dann war so die Frage, ja, es gibt wirklich so Anbieter, die das so für Medienhäuser ja anbieten, aber da habe ich so ein schlechtes Gefühl bei, weil es ist nach wie vor immer so und das hat sich nicht geändert, dass WhatsApp eigentlich keine Schnittstelle anbietet, um auch Medieninhalte dort veröffentlicht werden können, sondern wenn man das machen will, muss man eigentlich das ganz normale App nutzen.
Okay, das heißt, aber das kann ich mir irgendwie, wie stelle ich mir das vor? Da hat einer, the head of WhatsApp, den zukünftig geben wird oder auch eben nicht, der sitzt dann da, hat irgendwie fünf Smartphones auf seinem Schreibtisch festgetackert und damit agiert er die ganze Zeit.
Ja,
manuell.
Ja. Also wir haben das mal, tatsächlich habe ich das so ausprobiert, weil ich dachte, so kann man ja mal machen. Und zwar habe ich so einen kleinen Beta-Test für RP Online gemacht und es ist einmal auf Facebook gepostet und schon hat das Handy mit der Nummer, wo man sich anmelden kann, die sollten einfach nur einen Start schicken, nicht mehr stillgestanden für 24 Stunden. 1200 Menschen haben sich da angemeldet.
Okay.
Und die wollten natürlich auch alle abgespeichert werden in das frische Adressbuch, damit man den hinterher eine Nachricht schicken kann.
Du hast jetzt alle auf deinem privaten Handy, 1200.
Ein frisches Handy genommen mit einer frischen Nummer und einem frischen WhatsApp-Account. Und die haben alle abgespeichert und um die dann mit Nachrichten zu versorgen, kannst du auch keine Gruppen machen, sondern Broadcast-Listen. Mhm. Und 256 kannst du in eine Broadcast-Liste packen und dann ist Schluss. Das heißt, wir hatten hinterher eine Handvoll Listen und immer, wenn wir eine Nachricht schicken sollten, musste dann eine Nachricht quasi dann, was weiß ich, 4-5 Mal verschickt werden. Und das war total interessant und das haben wir dann auch gemacht und was total klasse war, waren die Reaktionen. Die Leute haben geantwortet, euch auch einen schönen Feierabend und vielen Dank und also richtig, da war richtig Flausch angesagt. Okay. Also ich sag mal, wenn ein Nachrichtenredakteur mal schlechte Laune hat, soll der mal das WhatsApp in die Hand nehmen und eine Nachricht rausschicken und die Leute lieben's.
Und was habt ihr inhaltlich gemacht? War das egal eigentlich?
Wir haben uns da ziemlich schnell, sind wir so drauf gekommen, aufgrund des Feedbacks, dass es sich lohnt, so eine Nachrichten, so eine Übersicht so in Richtung Feierabend, was ist heute am Tag in der Region passiert, also so Regionalnachrichten. Mhm. Und das funktionierte am besten und die Klickraten waren phänomenal, also irgendwie so zwischen 30% und 50% sind die von allen, also das ist normalerweise so ein Newsletter, der verschickt wird, gerade mal 20% geöffnet oder vielleicht ein bisschen mehr, aber geschweige denn drauf klickt nicht. Also das WhatsApp funktioniert da ganz anders. Und aber es war halt ziemlich viel Frickelarbeit.
Aber ihr habt
es
schon hauptsächlich genutzt, um quasi eure Inhalte erstmal irgendwie weiter zu verbreiten.
Genau.
Nicht so sehr, um schon, sag ich mal, aus der Gegenrichtung quasi Inhalte für die eure Arbeit zu bekommen.
Naja, also wenn einige mal da so einen Themenhinweis geschickt haben oder so, dann haben wir das auch berücksichtigt oder habe ich mir angeguckt und weitergeleitet oder auch mal gechattet auch immer mal wieder und so. Das war schon ganz cool. Aber irgendwann kam so das Problem, du kannst ja nicht die ganze Zeit Leute auf die Broadcast-Listen an- und abmelden. Da wirst du ja irre. Aber das Problem war dann irgendwann, dass WhatsApp so Sperren einführt. Also immer haben wir uns so gewundert, warum denn irgendwie so einige keine Nachricht bekommen haben. Und da habe ich mal ein bisschen im Netz recherchiert und auf change.org habe ich eine Petition von einem indischen Programmierer an Jan Koom, den WhatsApp-Gründer, gefunden. Mhm. Und der hat geschrieben, lieber Jan Koom, mach's doch bitte so, dass tatsächlich bei WhatsApp nicht mehr die einzelnen Leute ausgebremst werden, weil wenn irgendwie über 1200 Leute angeschrieben werden innerhalb von wenigen Minuten, dann gibt es eine Sperre, weil WhatsApp denkt, das ist Spam. Und das ist natürlich doof, wenn du immer 10 Minuten Pause machst, um den nächsten Schwung zu erreichen, gerade wenn es eine Eilmeldung gibt.
Ja, das ist dann nicht mehr Echtzeitkommunikation, verstehe.
Ja.
Seid ihr denn dann bei diesem Prinzip geblieben, quasi das manuell zu betreiben oder habt ihr dann doch noch irgendwie eine Professional Solution gefunden?
Ja, aus dem Grund sind wir dann gewechselt. Es gibt verschiedene Anbieter, so instanews.de oder whatservice.de, kann man sich gucken, je nachdem welches preisliche Portfolio man gut findet. Und die machen es so, dass die Leute auf unterschiedliche SIM-Karten verteilen, sodass sie dann auch unterschiedlich erreicht werden können. Und das funktioniert gut.
Okay.
Soweit ein bisschen was aus der Praxis für heute. Mhm. Nächste Woche haben wir ein Thema, dann kommt Dennis Horn vorbei und erzählt uns was aus seinem Alltag in unserem sommerpraktischen Kurs hier bei Was mit Medien.
Da freue ich mich.
Und bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.